Drama pur im Oppo, der Lask holt zu neunt einen Punkt in Graz. Die Roten Bullen sind auf einmal wieder komplett im Titelrennen und die Wiener Hype Trains sind endgültig eingegangen. Daher gebe ich gleich mal die Frage von User Sir Freund weiter. Wenn dieses Oppo ein Film wäre, welcher wäre es, Harald und Julie?
Trainspotting. Hype-Train-Spotting.
Ja, finde ich gut, ja.
Aha, okay. Kann ich nichts dazu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Filme absolut nicht das, wo ich mich am besten auskenne. Habe aber gemeinsam mit ChatGPT dann gefragt, so ja, irgendwie ein Film, der ein bisschen Verwirrung in sich trägt, weil das wirkt bei mir dann oder das ist die Auswirkung, die es bei mir hat. Und wir sind dann gemeinsam auf Shutter Island gekommen. Hab ihm dann auch noch gesagt, ein Film, wo man erst am Ende dann weiß, wie es ausgeht. Weiß ich nicht, ob das bei Shutter Island der Fall ist. Ich glaube, Es ist nämlich eigentlich ein bisschen ein offenes Ende, was es ja bei uns nicht sein kann.
Ja. Schauen wir mal, was Neues passiert.
Also aber halt zumindest bis zum Ende auf jeden Fall recht spannend.
Finde ich gut. Frage gehen wir natürlich gleich weiter an die Community. Und ich würde natürlich ganz klar einen Quentin Tarantino-Film nehmen und würde da zurückgehen in die 90er Jahre, From Dusk Till Dawn. Ein Film, der so viel Verwirrung in sich trägt. Es ist eine Horrorkomödie, die eigentlich perfekter vom Genre her, glaube ich, zu dieser Bundesliga-Saison passt. Und du hast dann eigentlich so einen Turnaround in diesem Film, wo du dich fragst, wieso ist das jetzt eigentlich so? Und auf einmal sind nur Vampire in dieser Bar irgendwo in Mexiko.
Und wer ist die Selma Hayek?
Nein, gut, die Selma Hayek hat ja eine Mini-Rolle da gehabt. Du kannst jetzt eine, ich meine, ich weiß nicht, die Szene an sich ist natürlich.
Welcher Club?
Hartberg. Ja, gut, aber ich meine, die Selma Hayek hat da jetzt keine große Rolle in diesem Film gehabt. Wenn, dann kannst du mich fragen,
aber jeder
wie
Mensch
hat schon keine große Rolle im Oppo hat? Oder?
Ja, halt so sie ist jetzt nicht die entscheidende Rolle.
Ja, aber jeder, der an den Film denkt gleichzeitig an sie. Sagen wir es, wie es ist.
Ja, das stimmt, aber trotzdem ist sie eine Nebenrolle. Sie spielt da wirklich, ich glaube, das ist der erste
das Einzige,
Film von
irgendwas. Ich mir denke so, ich habe keine Ahnung, worüber wir sprechen.
Ja, gut, müssen wir weitermachen, bevor wir irgendwie alle abspringen. Aber wenn auch ihr der Meinung seid, dass Superbad der beste Film aller Zeiten ist, dann schenkt diesem Kanal bitte ein Follow, egal auf YouTube oder im Podcatcher eures Vertrauens, plus like dieses Video und kommentiert es. Aber jetzt
haben wir eigentlich kurz, wir haben angekündigt, dass wir Spotify-Fragen gleich direkt einbauen. Haben wir das gemacht?
Die ganzen Fragen im Fag-Answer-Konferenz nur Spotify-Fragen.
Wir halten unser Versprechen.
Ich habe das Infosheet heute in der U-Bahn intensiv gelesen und haben gedacht so, hey, das sind urgute Fragen dabei. Hey, das sind Spotify-User.
Ja. Mhm. Alles nur Spotify-Fragen.
Wir haben nämlich herausgefunden, dass das geht, dass man da Fragen stellen kann und deswegen bauen wir sie jetzt sehr gerne ein.
Und dass so viele schon mit uns interagieren seit Wochen und wir das einfach nicht bemerkt haben.
Ich weiß nicht, ob es eine Interaktion ist, wenn wir nicht antworten.
Ja, so eine einseitige Interaktion.
Sehr einseitig bis jetzt.
Ja. Gut, Sturm Lask 1-1.
Ja. Ist es jetzt aus eurer Sicht, aus Linzer Sicht, ist es ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene?
Ja, letztendlich ist es ein gewonnener Punkt aus Linzer Sicht. Also diesmal, glaube ich, waren am Ende des Tages war Sturm wesentlich unzufriedener mit dem Ergebnis nach dem Spielverlauf als der Lask.
Ich denke auch, dass der Lask zumindest oder mehr Positives mitnehmen kann aus generell beiden Partien, aber jetzt vor allem aus der Partie, weil sie einfach, finde ich, Unglaubliches geschafft haben eigentlich. Also wenn du da zu neunt bist und dann kriegst du irgendwie in zwei Spielen zwei Elfmeter gegen dich und schaffst es jedes Mal irgendwie trotzdem so eine Leistung auf diesen Platz zu bringen. Also ich hoffe oder ich denke schon, dass sie das mitnehmen können als Positives.
Ich sehe jetzt auch so ein bisschen wie die Julie. Ich glaube auch, dass der Lask so positiv aus diesem Doppel eigentlich rausgehen kann. Denn wenn man jetzt da, was man aus diesem Doppel rausnehmen kann, ist, glaube ich, dass der Lask rein qualitativ nicht nur die besseren Spieler, sondern einfach die bessere Mannschaft ist, die einfach einen besseren Fußball spielt. Er ist vielleicht jetzt nicht effizient in seiner Endausprägung. Das ist halt noch das große Problem beim Lask. Aber man hat auch jetzt gestern in dieser Partie gesehen, dass die Linzer schon auch sehr dominant waren. Und auch nach dem Ausschluss von João Tornik war der Lask trotzdem auch noch nach wie vor dominant. Vielleicht nicht so dominant wie in Linz, aber da hat man jetzt ja nicht das Gefühl gehabt, dass Sturm auf Tabellenplatz 1 ist und der Lask auf 2, sondern war, finde ich, trotzdem auch ein Qualitätsunterschied, auch gestern wieder zu erkennen.
Ja, ich finde, was dem Lask vielleicht zusätzlich zur Effizienz noch fehlt, ist dann irgendwie so dieses, so ein bisschen cleverer zu agieren auch. vor allem jetzt auf die Partie gestern bezogen, du hast schon gelb, dann gehe ich nicht mehr so in den zweiten und in den Zweikampf rein, um dann möglicherweise eben eine gelb-rote zu riskieren, was dann passiert ist. Also das finde ich ist dann, oder ähnliches bei Uso, der dann auch ein bisschen irgendwie sein Temperament zügeln muss. Also das ist für mich dann nochmal so das Zweite, woran der LASK arbeiten kann. Mhm. Und da bin ich mir sicher, dass sie mit dem Kübauer auch einen Trainer haben, der genau auf das auch gehen wird, ja.
Ja, ich meine vor allem Samuel Adeniran, die gelb-rote, also die zweite Aktion, das war ja Running Riot irgendwie.
Mal es kommen sehen. Genau in dieser Situation, wie er diesen Zweikampf gegen Mamardaschwili verloren hat und er nachgelaufen ist, habe ich gewusst, okay, das geht nicht gut aus. Weil du hast direkt die Wut in seinem Sprintstil erkennen können. Ja, also das war klar.
Das geht aber das muss halt irgendwie in den Griff bekommen. Also da kannst du dann nicht so reingehen.
Absolut, hat ja auch der Sascha Krajicic nach der Partie klar angesprochen, dass das einfach, das sind ganz drei dumme Aktionen war. Ich meine, das, die Gelb-Rote von Joao Tornik natürlich in der 17., 18. Minute, das ist halt schon mal ein herber Dämpfer, wenn du halt auswärts in Graz spielst, aber also Adeniran verstehe ich halt auch nicht. Ja. Also gerade in dieser Situation, du weißt, du bist mit einem Mal weniger, du darfst dich von deinen Emotionen nicht so leiten lassen, dass du dann nochmal so nachgehst. Und das war klar, ich glaube, das war ihm selber klar, dass er da zu spät kommt. Er wurde halt einfach nur...
Es war ihm wurscht.
Ja, es war ihm wurscht. In dem Moment war es ihm wirklich wurscht. Ja. Ja. Er hat einfach rot gesehen und das tut mir leid, weil er gerade eine so gute Phase gehabt hat. Die ganze Linzer Offensive hat eine unfassbar gute Phase gehabt. Und... ja, aber man muss halt auch sagen, die ganzen Entscheidungen, die gestern getroffen worden sind, waren richtig, die Spielentscheidenden. Es waren
absolut, ja.
Also die Gelb-Roten und auch der Elfmeter, den muss man geben.
Genau, also ich glaube, da kann man sich im Vergleich zum Hinspiel quasi nicht beschweren. Haben sie aber auch nicht. Also wie der Sascha hat es im Interview nachher auch angesprochen, dass es okay war. Er hat zwar schon noch angesprochen, dass er der Meinung ist, dass der Schiedsrichter jetzt unabhängig von diesen klaren Entscheidungen, die er richtig getroffen hat, dann dazwischen schon immer wieder auch für Sturm gepfiffen hat oder gegen sie gepfiffen hat, vor allem auch gegen ihn persönlich gepfiffen hat. Aber die spielentscheidenden Situationen waren dann absolut richtig.
Und dann ist halt einmal mehr der Ottmar Kittischwili, wie er mittlerweile ja heißt, zur Stelle gewesen beim Elfmeter. Neunter Elfer in dieser Saison schon für Sturm.
Stopwert. Ja. Also auch da können sie sich absolut nicht beschweren, dass sie so viele bekommen.
Ja, 7 davon verwandelt von Ota Kitteschmilli.
Jetzt kann ich es nicht mehr.
Wie auch immer. Wie viele Elfmeter glaubst du brauchst, um am Ende Meister zu werden?
Ja, ich meine, vielleicht noch ein, zwei, aber sie sind ja auf einem guten Weg. Ich glaube, die letzten Male ist oftmals also, bin ich so dargestellt worden, als wäre ich der ganz große Sturmhasser. Ich sehe es aber einfach, die Situation bei Sturm trotzdem einfach kritisch, weil das spielerisch nicht leiwand ist, meiner Meinung nach. Und lest so bitte die Kollegen von Black FM durch, die gestern den Spielstand gepostet haben und wie die da die eigene Mannschaft kritisiert haben, weil das unterstreiche ich einfach alles. Die haben einfach es nicht geschafft, mit zwei Mann mehr einen LASK aber komplett zu dominieren. Klar, die letzten 10 Minuten, ich meine, da ist beim LASK dann einfach der Akku bei jedem Spieler leer gewesen. Also die haben ja nur mehr, die waren stehend K.O. Da war am besten, bestes Beispiel diese Aktion von Cissé, glaube ich, war es beim Eckball, der irgendwie da eingegangen ist und nur den Schiedsrichter helfend angeschaut hat, bitte gib keinen Eckball, sondern einen Abstoß. Das war für mich bezeichnend für diese ganze LASK-Performance dann zum Schluss aufopfernd, aber halt dann am Ende ohne Kraft.
Ja, aber Sturm hat dann trotzdem im letzten Drittel irgendwo die Klarheit gefehlt, um da wirklich zu Riesenchancen zu kommen. Ne? Also da waren jetzt, ja, sie haben den LASK eindruckt, aber so, das waren jetzt keine 5-6 Szenen, wo du sagst, so, ja okay, da müssen sie ein Tor machen oder da kannst du mal echt das Tor machen. Und dementsprechend brauchen sie vielleicht tatsächlich noch ein, zwei Helfer.
Mhm. Aber sie schaffen es halt dann trotzdem immer irgendwie auch was Zählbares mitzunehmen, wenn gleich auch nicht 3 Punkte, aber zumindest immer irgendwie einen, ohne jetzt irgendwie bessere Mannschaft gewesen zu sein.
Mir erinnert das ein bisschen an die Oldschool-Bayern. Harald, du hast die Oldschool-Bayern damals in den 90ern miterlebt. Das war spielerisch nicht immer top, aber die haben halt immer irgendwas mitgenommen. Kannst du diesem Vergleich etwas abgewinnen oder?
Nein, scheinbar nicht. Nein, gut. Eigentlich nicht.
Ich dachte so, was willst du jetzt?
Gehen wir ein paar User-Kommentare noch durch zu dieser Partie. Jakob Stahlbacher via YouTube hat geschrieben, Sturm wieder nicht gut, aber Defensivarbeit, Glück und Kitteschwili ist das Konzept von Ingolic oder kann er in der nächsten Saison mit neuem Personal eine höhere Spielqualität auf den Platz bringen?
Ja, also davon ist fast auszugehen, dass wenn er mehr Zeit hat und eine Sommervorbereitung hat, dass er da den SK Sturm weiterentwickeln kann in jeglicher Hinsicht.
Ich finde es aber trotzdem, es wird, ich habe mit einem Kollegen gestern gesprochen, der halt von dieser Orgenqualität beim LASK in der Offensive gesprochen hat und dass diese Qualität bei Sturm einfach nicht vorhanden ist in der Form. Sicher aber eigentlich nicht. Ich finde, wenn wir gerade zurückdenken an Maurice Malone, was der auch bei der Austria in der Vorsaison abgeliefert hat, der war das Um und Auf da in der Offensive gemeinsam.
Ja, aber es hat bei Sturm einfach nicht ankommen.
Nee, überhaupt nicht ankommen. Sprich, die Qualität passt aber eigentlich. Sie wird einfach nicht ausgespielt. Und Kalajdzic, Edeniren hat jetzt... Ja, aber ich glaube, man hat einfach vielleicht noch nicht die richtige Mischung gefunden. Edeniren hat auch nicht von Anfang an funktioniert. Sascha Kalajdzic hat zu Beginn dieser Saison auch nicht so funktioniert.
Okay, weil er halt aus seiner ewig langen Verletzung rausgekommen ist.
Ja, nee, sicher. Aber trotzdem musst du halt auch dann die richtige Mischung finden.
Ja, dennoch bin ich der Ansicht, dass der LASK offensiv in Summe personell qualitativ besser aufgestellt ist als Sturm.
Macht ihr dann Kitteschwili vielleicht nochmal, bringt es auf Augenhöhe?
Kitteschwili ist der Unterschiedsspieler in der Liga, das haben wir schon öfter besprochen. Also, ja, aber
die Statue steht immer noch nicht, aber...
Könnte ja in ein paar Wochen dann stehen. LASK 1908 hat die Frage gestellt, wer verdient es überhaupt, Meister zu werden?
Ja, also am Ende des Tages verdient es halt der am meisten Punkte macht und dann finde ich, ist es auch verdient, wie du sie machst, ist halt die Frage. Du kannst 3 Punkte machen, hinten drin stehen, 1 Elfmeter bekommen, den reinmachen und 3 Punkte machen. Ob du dann verdient die 3 Punkte gemacht hast, darüber kann man natürlich streiten, aber ich finde, wenn du das dann so durchziehst und das irgendwie so dein Konzept ist und das halt irgendwie jedes Mal aufgeht, dann hat man es auch verdient, am Ende des Tages ganz oben zu stehen.
Ich glaube, am Ende des Tages muss der wurscht sein und ist es dann zumindest mit einem gewissen Abstand auch allen anderen wurscht, wie du Meister geworden bist. Da steht dann am Teller steht dann dein Vereinsname. Und nicht in Klammer, aber schon eher hinten reingestellt die ganze Zeit und weiter Einwürfe und Mimimi.
Ja gut, aber wenn wir an die Saison 2010, 2011 zurückdenken, haben nicht nur die Sturmfans, sondern hat ganz Fußball Österreich die Saison so abgespeichert, als wäre das echt kein leibender Fußball gewesen.
Ja.
Aber ist wurscht.
Ja,
ich sag's eh, es ist eh wurscht. Remis auf jeden Fall zwischen Sturm und LASK und so macht Red Bull Salzburg einfach mal binnen weniger Tage 4 Punkte gut und ist nur mehr eine Zähler hinter Sturm. Haben wir die zu früh abgeschrieben? Ich habe es eigentlich abgeschrieben. Er ist vielleicht eh nicht.
Wollen wir den Simon zuerst fragen?
Ja, fragen wir mal, ob genau, Simon Uhofer, der liebe Kollege, war vor Ort und gibt seine Einschätzung zu Red Bull Salzburg.
Und zwar mein erster Trick wäre, dass Salzburg ja sehr gut ausgeschaut hat, weil die Austria das zugelassen hat, dass Salzburg gut ausschauen darf. Salzburg hat sich verbessert in den letzten Wochen, hat am Sonntag eine sehr starke erste Halbzeit gespielt und das Spiel am Ende ordentlich zu Ende gebracht. Heute war es ähnlich. Salzburg sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen, haben aber dann schon wieder eine Phase dabei gehabt, wo ja, die Austria zwingend den Ausgleich machen muss. Die Chance darauf durch Manfred Fischer war groß genug. Janik Schuster hat danach zu mir gesagt, dann wird es ein anderes Spiel, damit hat er wohl recht. Am Schluss hat sich die Austria das Eigentor zum 3:0 selbst geschossen. Da kommen wir sicher noch drüber zu reden. Ich würde ganz gerne auf Salzburg eingehen. Salzburg ist meiner Meinung nach, obwohl man es jetzt selbst in der Hand hat, mit 4 Siegen aus 4 Spielen wird man Meister. Kein einsamer US-Kandidat, die sind weiterhin so instabil. Daniel Beichler hat hinter mir auf der PK die Stabilität, ich glaube, insgesamt 20 Mal erwähnt, die er weiterhin verbessern will mit Salzburg. Es gibt einfach noch zu große Phasen, zu lange Phasen, wo Salzburg nicht stabil ist, die Stabilität vollkommen abgeht, speziell defensiv. Auch heute hat es wieder einige Chancen gegeben für die Austria, die ja so nicht passieren dürfen.
Ja, danke für diese Einschätzung. Lieber Simon, klare Meinung vom Kollegen.
Ja, finde ich ein bisschen kontrovers, aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt einfach, also unabhängig davon, dass sie die letzten 2 Spieltage immer die klaren Gewinner waren, haben sie 3 ihrer letzten 4 Spiele gewonnen und meiner Meinung nach sind sie voll dabei und nicht abgeschrieben.
Ja, so verrückt wie die Liga ist, ganz abschreiben kannst du das nicht, aber die Argumentation vom Simon hat schon was für sich, also stabil ist die Truppen bei Weitem nicht. Also wenn sie unter Druck gesetzt wird, ist das defensiv ja inzwischen aufopfernd, aber
ja, aber trotzdem nicht gut immer.
Alles andere als stabil. Ja. Und die Phasen, in denen sie offensiv halt wirklich, wirklich gut funktionieren, sind ein bisschen kurz. Also deswegen, ja, und ich meine, dass gestern die Austria
die Geschenke
sehr verteilt. Kräftig ja, mitgeholfen hat einmal wieder, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Und dass die Austria nach wie vor der Lieblingsgegner von Red Bull Salzburg ist. Was hat Stefan Helm, glaube ich, jetzt aus 8 Partien 7 verloren? Gegen Salzburg. Ja, deswegen würde ich das aktuell einmal noch nicht überbewerten, dass sie da jetzt 6 Punkte geholt haben.
Ich traue dem Broten auch nicht.
Könnte aber, finde ich, für Salzburg trotzdem auch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt sein. Also jetzt da eben, vor allem weil Sturm und LASK sich da irgendwie Punkte weggenommen haben gegenseitig und du hast jetzt insgesamt 6 Punkte gemacht. Das schon, finde ich, könnte schon noch ein Knackpunkt sein.
Das ist jetzt meine doch gerade nach dieser Partie gegen den LASK, wo ja wirklich dieses Psych-Out, psychische K.O. da in der 95., 96. Minuten passiert ist, hätte ich mir nicht gedacht, dass sie die dann so zurückmelden. Aber gut, ist eben auch dem geschuldet, was bei Sturm gegen LASK passiert ist. Gehen wir ein bisschen rein in die Partie, wir haben es ja schon angesprochen. Sie waren sehr souverän, die Salzburger, aber man muss halt auch sagen, die Austria hat ein bisschen mitgeholfen, auch bei den Toren.
Ja, also hat mehr die Austria verloren als Salzburg gewonnen, finde ich, das Ganze.
Ich finde beim ersten Tor schon mal total wenig Gegenwehr bei Kretzig und Vertessen. Ich verstehe nicht, was da los war.
Ranftl und Lee bekommen den Ball irgendwie nicht weg, Handel ist auch gar nicht da. Ja, dann steht es halt mal wieder, bist du halt mal wieder hinten irgendwie.
Ja, beim zweiten Tor steht halt Schuster am Fünfer alleine.
Wo ist Schein Radlinger?
Ja, auch am Fünfer, aber halt
zwei Meter
entfernt und mit den Händen unten gefühlt.
Schuster hat auch nachher im Interview gesagt, er war selbst, oder sein Torjubel war ja ein bisschen komisch, weil er so überrascht war, dass der Ball da überhaupt noch durchkommt. Und das verstehe ich voll, weil er halt damit gerechnet hat, dass ihn Schein Radlinger irgendwie zumindest hat oder wegfaustet oder keine Ahnung was.
Ja, und beim dritten sollte nicht passieren. Ist am Ende des Tages schon vielen Goalies passiert, solltest halt keinen Rückpass aufs Tor spielen. Ne?
Das ist ja, natürlich ein bisschen schwierig. Aber also, mit der Sohle so ist richtig.
Was würde den Ball so abstoppen?
Also ich finde den Fehler da aber schon mehr beratlich
zu sehen natürlich, als der Blau. Natürlich, aber ich glaube, du lernst ja relativ früh einmal oder solltest zumindest lernen, dass du einen Rückpass so spielst, dass er in dem Fall der Fälle nicht ins, sondern neben das Tor geht. Ne?
Also im Grunde auch die Message transportiert, traue nie deinem Torhüter.
Ja, weil man schon als kleines Kind wird ja, das...
Traue niemandem.
Ja, ich war ganz ehrlich, über 5 Meter Pass zurückspielen, ein Torhüter, der dann doch Profi ist, kann man eigentlich erwarten. Ich verstehe es auch, ich würde es jetzt auch immer neben das Tor den Pass spielen, aber trotzdem, ich verstehe nicht die Art und Weise, wie er den Ball halt abstoppen will. Also mit der Fußsohle und weniger halt mit der Seiten. Aber gut, er wird sich diese Frage höchstwahrscheinlich auch kurz danach gestellt haben. Ich finde es nur strange, wie kommt vor in der Saison, dann haben wir schon des Öfteren solche Szenen erlebt, oder? Also gerade mit Niki Hedl war doch auch dabei, jetzt haben wir schon einen Radlinger, oder? Haben wir?
Ja,
oder?
Na, stimmt schon. Also einige haben schon den ein oder anderen Torwart-Patzer da diskutiert. Ja.
Ging zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Aber gut, ich meine, ja, Salzburg ist natürlich so zugute gekommen und daher Vollgas im Titelrennen. Jetzt aber dann gegen Rapid, Sturm und dem LASK natürlich auch gefragt. Und das waren jetzt die drei Mannschaften, gegen die man keinen Punkt, beziehungsweise nur einen Punkt geholt hat in der Hinrunde der Meistergruppe. Sagen wir mal so, um das so zu sagen. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht so die ganz große Aussage, aber schauen wir mal, was passiert. Ich finde auf jeden Fall erneut sehr alarmierend die Zuschauerzahl bei den Salzburgern. Nur 7.154 Zuseher waren mit dabei. Weniger Zuschauer gegen die Austria kamen zuletzt im Jahr 2018. Hat man in Salzburg jetzt noch immer nicht bemerkt, dass man da vielleicht ein bisschen mit einem Zuschauer-Push da die Mannschaft nach vorne treiben könnte?
Ja, ich meine, das nur weil es einmal bei der Austria auswärts gewinnt, jetzt da nicht die große Euphorie ausbricht, überrascht jetzt keinen. unter der Woche 18:30 ist halt Karl Leimann, da spielt er mit, muss man schon auch einmal dazu sagen. Aber ja, klar, es ist jetzt keine Zahl, wo sie irgendwie auf die Schultern klopfen kann, wird und braucht.
Dann gehen wir noch ein paar YouTube- bzw. User-Fragen durch. Wie Twitter 1711 hat geschrieben, wie hat es die Austria geschafft, letztes Jahr die beste und dieses Jahr die schlechteste Defensive zu haben, obwohl sie aus den gleichen Spielern besteht. 46 Gegentore. Das hat es in der Bundesliga-Historie der Austria nur einmal nach 28 Runden gegeben. Ich glaube vor 3 Jahren mit Michi Wimmer. Das ist negativ wert.
Ja, Entschuldigung, bitte. Ich finde, du machst vor allem im Vergleich zur Vorsaison einige Eigenfehler, die dich dann oder die eben dann zu Gegentoren führen, und das hat die Austria letztes Jahr um einiges besser im Griff gehabt.
Aber das sind die Eigenfehler, die man eigentlich aus der Michi Wimmer-Ära ja gewohnt ist. Ich glaube schon, dass es mitunter mit reinspielt, dass sie viel wechseln mussten über die ganze Saison hinweg, dass es gerade am Anfang bisschen dauert hat, bis sie da die richtige Mischung gefunden haben, wenn man bedenkt, wer halt eigentlich alle Innenverteidiger gespielt hat in der Saison. Ja. Mhm. Immer wieder mit Kang Hee Lee, dann war Blavatic da, Handel ewig out gewesen. Ist gefühlt immer noch nicht bei den 100%, wo er hingehört. Ja, spielt sicher auch eine Rolle, aber ich glaube, die Austria-Defensive ist nicht so gut, wie sie letztes Jahr war. In Summe wahrscheinlich aber auch nicht so schlecht, wie sie heuer ist.
Ja, das ist ja die schlechteste Defensive. Also keine Mannschaft hat in der Saison mehr Gegentore gekriegt als die Austria. Also ich tue mir da schwer, da viel Positives rauszuziehen aus dieser Statistik. Weil wenn wir immer darüber reden, dass am Ende der Saison die Zahlen entscheiden, ob du Meister wirst oder nicht, muss man da halt auch ganz klar sagen, das ist aktuell verfälschtes Bild ein bisschen, weil die Austria halt in der Meistergruppe spielt, aber 46 Gegentore sprechen halt auch eine sehr, sehr deutliche Sprache. Aber
andererseits machen sie, glaube ich, auch wesentlich mehr Tore als letztes Jahr, oder?
Ja.
Also ich meine, sie haben 2 Tore weniger als der Last geschossen zum Beispiel, oder Sturm.
Also das funktioniert ja dann eher, Gott sei Dank, weil sonst würden sie da nicht da umstehen.
Ich denke mal, bei der Austria oder vor allem bei dem Kader, den sie da Woche für Woche bringen müssen, aufgrund von Ausfällen, aufgrund von fehlender Kohle auch einfach, finde ich es eigentlich immer noch recht stark, was sie da rausholen. Also wenn man sich da Spieler anschaut, die regelmäßig spielen müssen, ein Markovic, ein Salic muss sofort ran, ein Maybach spielt da, also das sind alles Spieler, die jetzt nicht extrem viel Zeit hatten, sich da irgendwie zu etablieren und mal langsam rangeführt zu werden, sondern waren so, ja okay, wir haben niemanden, musst wohl hinhalten. Bei der Bank genau dasselbe, wenn man sich die Woche für Woche anschaut, das könnte auch die Bank von den Young Violets sein. Also das ist für eine Bundesliga-Mannschaft, finde ich, holen die da schon trotzdem sehr, sehr viel raus, jedes Mal aufs Neue.
Man sieht ja gerade vor allem in der Offensive, wenn natürlich ein Jojo Eggestein fehlt, dann fehlt halt wirklich der absolute Keyplayer da vorne. Ja. Also ich finde, Boateng hat das jetzt die letzten Wochen eher gut gemacht, aber er ist halt komplett ein anderer Spieler, der nicht auf dieses System eigentlich zugeschnitten ist.
Natürlich, ja. Also, und man muss ja dazu sagen, Boateng würde ja wahrscheinlich auch nicht spielen, wenn Jojo Eggestein verletzt wäre, weil da gäbe es ja noch einen Manny Sakaria, da gäbe es ja noch einen Noah Bottic, die ja eigentlich in der Hackordnung vor Kevin Boateng waren. Also von dem her, es fehlen ihnen halt ein paar Leute. Ich meine, letztendlich ist es in Summe positiv für die Austria, dass diese Markovic und Maybachs und so weiter jetzt dann tatsächlich zum Spielen kommen. Das wird sich in den nächsten Jahren definitiv rentieren, wenn nicht sportlich, dann zumindest finanziell. Aber dass du mit so einer Mannschaft, der halt einfach komplett die Tiefe fehlt, in dieser Meistergruppe nur sehr schwer realisieren kannst, kann jetzt eigentlich auch niemanden riesig überraschen.
Ja, vor allem, weil gestern halt auch Barry gefehlt hat, verletzungsbedingt. Frage kam noch von Maximilian Flügel, den können wir noch durchgehen. Austria vorne ohne Eggestein extrem schwach, ist der aktuell der wichtigste Spieler der Austria?
Ja.
Ja, hätte es nicht vielleicht den Barry sogar als zentraler Punkt im Mittelfeld, so als wirklich der Taktgeber?
Okay, nein, für mich ist es der Eggestein. Ich glaube, dass sie Barry besser ersetzen können, als sie Eggestein ersetzen können.
Gehe ich absolut mit eigentlich.
Gut, dann haben wir die Frage auch beantwortet. Die Roten Bullen sind also wieder mittendrin im Titelrennen. Anders sieht die Situation bei dem anderen Wiener Verein aus, nämlich Rapid. Die Platte wird, denke ich, fast jede Woche jetzt da aufgelegt. Gut gespielt, keine Tore gemacht und am Ende Arsch sagen wir, wie es ist, 0-2 verloren, die sechste Heimniederlage in dieser Saison. Nur Blau-Weiß-Linz hat zu Hause öfters verloren. Wo ist die Heimmacht Rapid? Wo ist die Festung Hütteldorf? Also Festung Hanapi, wollte ich jetzt auch schon sagen.
Das, ja, und das, obwohl nicht. Ja auch erstmals der Block West wieder offen hatte.
Ja.
Also auch das hat, finde ich, erstmal wieder richtig cool ausgeschaut, weil es wirkt dann schon nochmal ganz anders, wenn da Leute sitzen und Stimmung machen, als wenn das nicht der Fall ist. Aber es hat ihnen scheinbar jetzt auch nicht den Aufschwung gegeben, den man sich vielleicht erhofft hätte.
Ich tue mir da echt schwer mittlerweile. Das, ich meine, sie haben immer wieder, da waren schon zwingende Chancen gestern auch dabei. Im Vergleich zu den letzten
Wochen. Meinung,
ja. Aber sie haben, da ist halt immer die große Suche nach einem Knipser. Wenn ich jetzt schaue, wie wir da in der letzten Saison gehabt haben, da war eigentlich die Frage die gleiche. Wir brauchen einen Knipser, der uns 20 bis 30 Tore schießt. Dion Bellio war damals noch bei Rapid. Wenn du jetzt schaust, was der bei Dinamo Zagreb zerschießt, ich meine, der baniert diese kroatische Liga. Ich glaube, der hat jetzt schon 25 bis 30 Tore.
Ja, aber über die Qualität der kroatischen Liga im Vergleich zur österreichischen Bundesliga.
Ja, mach weiter, ich schau mal das UEFA-Ranking kurz an.
Es ist halt, muss halt schon noch ehrlich sagen, es ist gegen Hartberg halt schon wirklich, wirklich schwer. Also da tut sich auch jeder schwer, wurscht. Also das ist für Rapid vielleicht auch aktuell einfach ein sehr unguter Gegner zum Bespielen, weil die einfach so effizient sind in ihrer Spielidee, mit dem hinten drinstehen. Und dann, ja, dann haben die eigentlich zwei Chancen, machen zwei Tore draus. Dann schaust du auch wirklich durch die Finger und dann geht bei dir eben im Vergleich dazu einfach gar nichts auf. Also wenn wir da zum Beispiel über den Elfmeter reden, gerade Boller hat mich dann eigentlich gewundert, weil das ist irgendwie so der einzige Rapidler, der Lichtblick-Rapidler, wenn man das so nennen kann, in den letzten Wochen gewesen. Und dann ja, vergibt er diesen Elfmeter. Das ist jetzt auch von 6 Elfmetern der 4., den sie vergeben haben. Also ich glaube, das ist auch ein Negativwert aktuell in der Bundesliga.
Das ist irre. Ich meine, du hast eine Erfolgsquote bei Elfern von 33,3%.
Würde ich ihn nicht schießen wollen, muss ich sagen.
Ja, also, weiß ich nicht.
Wenn die Quote so schlecht ist.
75?
Ich hätte jetzt einmal so gesagt. Ich habe mir gestern die Elfmeter-Statistik angeschaut der Bundesliga. Also da war, glaube ich, keiner bei 50%. Da waren alle halt so auf 75 bis 100%. Mhm. Also von dem her. Ich meine, jetzt hat es jetzt auch schon 4 verschiedene Schützen gegeben. Ja. Bolle hat jetzt halt auch verschossen, Bouilly hat schon verschossen, Kara hat verschossen, Seidel hat verschossen.
Wer hat die zwei getroffen? Einmal Bolle und einmal?
Einmal Kara?
Ich glaube, ja, entweder Seidel oder Kara. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher.
Aber
Seidel.
Ja.
Dankeschön an den heute am Regiepult Patrick Stettner. Ja, okay. Er ist sich aber nicht sicher.
Er hat es aber sehr souverän gesagt, muss ich sagen, dafür, dass er sich nicht sicher ist.
Aber ich finde, sie haben sich schon sehr viele Chancen rausgespielt und so weiter. Und ganz ehrlich, wenn du die Partie mit den Chancen 10-mal spielst, dann gewinnst du das 9-mal als Rapid.
Mhm. Ja.
Aber vielleicht eben nicht gegen Hartberg. Also
Hartberg
schon geil. Halt. Die machen das wirklich cool.
Ja, sie machen das halt echt. Ich meine, wie Jürgen Heil der Zvetkovic einfach stehen lässt bei diesem 1-0.
Es kommt aus dem Nichts, oder?
Ja. So dieser Wahnsinn, der Move. Ja. Also richtig geil. Ja. Und dann wird ein Pass auf Havel spielt und beim zweiten Tor auch noch. Havel macht halt das endlich einmal wieder, was wir im Herbst auch oft gesehen haben.
Tore schießen.
Ja. Richtig.
Muss man aber sagen, die Passivität der Rapid-Verteidiger, der ihm da zugeschaut haben beim...
Man hat ihn auch mal lassen.
Ja, klasse.
Das ist der eine Lauf von, weiß nicht was, Hoffmann, glaube ich, war relativ smart. Ja.
Bewegung der zwei Verteidiger, die nach innen gehen. Und, also es war,
ja, war trotzdem zu weit weg, glaube ich, zum Beispiel.
Aber gut, ich meine 0-2, du bist trotzdem eigentlich nur 4 Punkte jetzt, glaube ich, hinter. Na, bist 4 Punkte oder 5 Punkte hinter?
Vielleicht noch kurz zu Jürgen Heil, dem folge ich auf Instagram. Ich glaube, der hat gestern 7 Stories gerepostet von Freunden von sich, die alle dieses Tor abgefilmt haben, weil sie es halt so gefeiert haben, weil es ja einfach so selten auch passiert. Also,
ja, aber völlig zu Recht.
Ja, völlig zu Recht. Auch da finde ich eine coole Mentalität, weil er hätte sich durchaus auch fallen lassen können und hat es eben nicht gemacht.
Ja. Doubleheader und die geilsten Tore dieses Doubleheaders schießen einfach Lukas Spendlhofer und Jürgen Heil.
Stimmt.
Willkommen in der österreichischen Bundesliga.
Hätte man darauf gewettet.
5 Punkte ist Rapid jetzt hinter Sturm. Also von dem her, sie haben zwar das Sternchen Rapid im Gegensatz zu Sturm, aber gut, 5 Punkte in 4 Runden, das wird schon sehr, sehr hart, da nochmal den grün-weißen Hype-Train zu starten. Aber ich schreibe in dieser Saison jetzt kein Team mehr ab.
Okay.
Was? Oder soll ich wen abschreiben?
Nein, alles gut.
Schreibst du wen ab? Schreib jetzt wen ab.
Du hast, warum du grün-weißer Hype-Train jetzt in dieser Folge sagst, der schließt sich mir nicht ganz.
Ja, weil das ist einfach so ein Klassiker mittlerweile schon. Das ist der Klassiker von der Ansa-Konferenz, der grün-weißer Hype-Train.
Hannes muss das einmal in jeder Folge erwähnt haben.
Ja. Das ist mein neuer Messi. Verstehst du? Das, was ich die Jahre davor immer einmal Minimum Messi, 5 Minuten über Messi gesprochen habe.
Auf deiner To-Do-List steht jetzt irgendwo noch Liga 2 erwähnen, übrigens.
Liga 2 soll jetzt erwähnen? Wieso? Wir bleiben noch bei der Partie. Ich meine, wir können natürlich dann Liga 2 auch noch erwähnen, aber wir sollten natürlich auch über Manfred Schmidt sprechen. Der hat nämlich kurz vor Spielbeginn via Sky auch bekannt gegeben, dass er Habeck im Sommer verlässt.
Der wird nicht in Liga 2 andocken, nehme ich an.
Glaube ich auch nicht. Also mir würde es wundern, aber... Nein, mir würde es wundern.
Definitiv.
Was sagst du dazu?
Ich finde, es war schon ein bisschen absehbar jetzt die letzten Wochen. Sie haben es jetzt sehr lange offen lassen. Er hat aber schon immer wieder auch medial, ich würde es nicht sagen, gegen Hartberg geschossen, aber sich eher unzufrieden geäußert, was, glaube ich, den Hartbergern dann auch nicht gefallen hat. Also für mich war es jetzt nicht mehr die große Überraschung. Der Zeitpunkt vielleicht dann schon so direkt vor dem Spiel ein bisschen überraschend, hat aber nicht so gewirkt, als hätte es eine Auswirkung auf seine Spieler gehabt.
Also scheinbar in der Kabine, gell?
Er hat in der Kabine eine Stunde vor dem Spiel gesagt.
Das ist schon, vielleicht ist das schon wieder so kurzfristig, dass es irgendwie so egal ist. Mhm. Aber es ist, glaube ich, jetzt trotzdem nicht die beste Vorbereitung auf ein Spiel.
Ich meine, seine Interpretation war ja eher, dass die Mannschaft dann auch für ihn gespielt hat. In diesem Spiel. Aber ja, ich finde die ganze Hardback-Kommunikation rund um diese potenzielle Vertragsverlängerung oder rund um die Vertragssituation von Manfred Schmidt in den letzten Wochen war sehr unglücklich. Und dass es jetzt dann irgendwann einmal er selbst auch sagt, so, okay, passt, lassen wir es einfach, es ist ja auch völlig legitim und er hat es, glaube ich, auch ganz, ganz gut erklärt. Und ich meine, Manfred Schmidt hat den DSV Hartberg in der Cupfinale und in die Meisterrunde geführt. Also und jetzt vielleicht noch in der Europacup-Playoff. Mal schauen.
Ich finde es trotzdem sehr schade aus Hartbergers Sicht, dass man ihn gehen lässt. Also ich kenne seine genauen Forderungen natürlich nicht, die vermutlich mit budgetären Sachen zusammenhängen, die Hartberg dann vielleicht nicht erfüllen kann. Dann kann man eh nichts machen, aber so von außen gesehen, finde ich, hat er dort extrem gut hingepasst und mir hat es voll taugt, was der mit der Mannschaft gemacht hat. Von der kompletten Entwicklung im Cupfinale und so weiter, Meistergruppe. Also finde ich schon schade, dass das da nicht weitergeht.
Ja, haben auch viele User so gesehen. Wir haben ein paar Inputs. Der Daniel 1946 hat geschrieben, danke Manfred Schmidt für die geile Zeit. Bin schon gespannt, wer der nächste Hardback-Trainer wird. Und Frage von Stefan Kirchsteiger auch anschließend zu dem, wer sollte im Sommer neuer Hardback-Trainer werden? Jürgen Säumel? Fragezeichen.
Markus Schopp.
Seit Jahren dieselbe Antwort.
Ja, ey, man,
es wäre schon irgendwie aufgelegt.
Ja, sicher wäre es aufgelegt.
Macht Donis Afti einen Trainerschein?
Ja, das wird es. Ja. Donis Afti, der könnte wirklich mal Trainer werden. Das könnte man wirklich.
Das wäre
die Erfolgsgeschichte, dann wechseln wir anders hin und das funktioniert wieder nicht. So der Klassiker im Leben zurück. Von Donis Afti, ja, ich glaube, er muss sich einfach darauf einstellen, das ist seine Zukunft. Hartberg.
Hartberg
ist sich der Haus bauen, ist eh schön in Oststeiermark, muss nicht unbedingt ein Hartberg sein, sondern Böllertal zum Beispiel, sehr schön. Da kann er sich ja Häusl hinbauen.
Vielleicht will er auch in Hartberg leben.
Hartberg ist, ich war früh oft in Hartberg.
Du hast Wochenende Ausflüge nach Hartberg gemacht, also kann man schon leben dort.
Ja, absolut.
Aber noch einmal zurückzukommen auf Manfred Schmidt, ich glaube, viele vergessen eigentlich, wie die in die Saison gestartet sind. Ich meine, die waren ja, ich glaube, ich habe die sogar als Absteiger tippt.
Ich glaube, ja.
Weil da war ja, der Kader war irgendwie gefühlt halbfertig, wenn überhaupt. Und das war so,
stimmt.
Wird ganz, ganz zart. Ja. Dann führt er in die Meisterrunde und ist jetzt da auch weit entfernt davon, Woche für Woche irgendwie abgeschossen zu werden.
Und du hast ja im Sommer halt auch mit Donis Avdija eigentlich halt deinen Key-Player verloren. Das war einer so der Gründe, wo man geglaubt haben, dass es dann halt auch nach unten geht. Also kann man, glaube ich, auch nicht hoch genug anrechnen, was er in dieser Saison geschafft hat mit.
Ja, ist auch Sallinger, glaube ich, weggegangen zum Beispiel. Oder?
Genau.
Stimmt, also ja. Auch ein wichtiger Rückhalt für sie.
Aber mit Rizzi Hülsmann, ich sage dir ganz ehrlich, am Ende des Tages hat man es geschafft, meiner Meinung nach sogar ein Upgrade in die Mannschaft zu implementieren. Denn was der auch gegen Happeck wieder gegen Rapid rausgezahlt hat und wie einfach mit seiner Präsenz, ist natürlich, wenn du so riesig bist, verdeckst einfach schon mal ganz viel für Tor. Und ich glaube, das macht dann halt schon mal einen Eindruck, weil ich glaube, dementsprechend sieht der Ball auch gedacht, okay, der muss ich echt wirklich punktgenau ins Eck legen, weil sonst hat der den und dann ist er nicht mehr aufs Tor gegangen. Aber wurscht, schließen wir diese Partie ab mit dem Posting von skrapid.memes1899. Ich hasse mein Leben. Lieber skrapid, Memes1899, ich hab was für die. lola1.at/liga2 Abo ab der kommenden Saison 39,99. Die Early Bird Aktion läuft noch bis zum 30. April für alle, die auch in der kommenden Saison die Livestreams der Admiral 2. Liga auf Low Lines sehen wollen, dann bitte jetzt noch zuschlagen, ansonsten wird es halt dann 10 Euro teurer.
Also wenn das dein Leben jetzt nicht besser macht, dann weiß ich auch nicht.
Nee. Sollte auf jeden Fall ein Upgrade sein, dann im Leben mit dem Liga 2. Aber wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter mit Vergaser-Konferenz, nur Spotify-Fragen.
Sag nicht gerne was, aber
das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war.
Ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen. Obwohl,
mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und da sind wir auch schon wieder zurück mit der Rubrik Vergaser Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus. Aber zunächst müssen wir das nochmal... Der Patrick hat fälschlicherweise gesagt, dass der...
Du hast gesagt,
der Seidel. Nein.
Ich habe gesagt, Seidel.
Ja, der Peter hat 2 Elfmeter-Tore erzielt in dieser Saison. Ja. Und wir waren uns unsicher und der Patrick hat so ganz wie aus der Pistole geschossen, hat der Seidel gesagt. Und dann 5 Sekunden später hat er gesagt, aber er ist ja nicht sicher. Und jetzt hat er das nochmal gegengecheckt und es war natürlich Claudi Mbui. Vergisst mal da, dass der noch bei Rapid ist, weil er einfach schon so lange verletzt ist. Ja. Ich glaube, auch der hätte dieser Mannschaft natürlich in der Rückrunde bzw. generell in der Offensive sehr, sehr helfen können. So, aber jetzt da rein in die Spotify-Fragen. Wir beginnen mit Rabbit Storm. Welchen neuen Torhüter könntet ihr im Sommer in Hütteldorf sehen, beziehungsweise wie würdet ihr mit der Torhüterposition bei Rapid nach dieser Saison weitermachen?
Läuft der Vertrag aus von Nicky Hill?
Bin mir nicht sicher, aber natürlich ist er sehr oft kritisiert worden in dieser Saison und dementsprechend auch die Frage, ich glaube, da war davor noch Input, dass er nicht glaubt, also der Rabbit Storm, dass man mit Hedl in die Zukunft gehen sollte.
Okay. Wenn es ein österreichischer Goalie werden soll und der WRC absteigt.
Nick Bolster
ein relativ heißer Kandidat, wobei ich glaube, der auch im Ausland den einen oder anderen Interessenten hätte oder hat.
Hey, ich finde, wir haben einige gute Torhüter. Also wenn man jetzt die österreichische Liga hernimmt, Franz Stolz hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch der ist nur Leihspieler. Wenn der in Österreich bleiben will, muss entweder der GRK was machen oder er muss sich eben einen neuen Verein suchen. Also ihn könnte ich mir gut vorstellen. Auch Rizzi Hülsmann könnte ich mir gut vorstellen als junger Torhüter. Großer Torhüter, könnte bei Rapid auch Sinn machen.
Wäre für Flo Wiegele Rapid ein Upgrade zu Viktoria Pilsen?
Das habe ich mir auch die Frage gestellt, aber er glaubt nicht.
Er ist vielleicht mehr gesehen noch so im österreichischen Fußball.
Ja, aber du, also mit Viktoria Pilsen.
In Richtung Nationalteam?
Wird er nicht Meister, wird er in dem Jahr oder ist Slavia Prag fahren? Jetzt muss ich kurz schauen. Viktoria Pilsen währenddessen, aber er ist ja der Vertrag kürzlich erst verlängert worden,
glaube ich. Genau, das ist auch verlängert erst. 2028,
wenn ich mich nicht täusche, in der Chance League. In Tschechien, interessanter Name. Nein, sie sind nur Vierter.
Naja, schon.
18 Punkte in der Slavia Prag. Na gut, Flo Wiegele.
Das Rapid natürlich besser positioniert, ne?
Ja, einiges.
Vierter.
Naja, aber es würde schon ein paar geben, die man dort hinsetzen könnte und die Sinn machen würden. Ja, Frage, wie man mit Hedl halt weitermachen will.
Bin auch gespannt. Emilia 1210. Wie krass wäre die Story vom WAC, Cupsieger, Fastmeister und Europacup und dann Abstieg, würde das in dieselbe Richtung wie bei Klagenfurt gehen? Also das ist schon ein bisschen andere Konstellation, hätte ich es mal gesagt.
Ja, oder? Also ich glaube generell, dass die Story extrem krass ist, das haben wir oder ihr gestern auch sehr ausführlich besprochen oder wir immer wieder schon besprochen, Klagenfurt-Vergleich.
Ich finde, die Fallhöhe für den WAC ist wesentlich höher, als es für aus der Klagenfurt war.
Ja.
Würde auch sagen.
Denke ich auch.
Ja. Jojitska hat geschrieben, keine Frage, sondern eine Feststellung. Julie knows ball. Man merkt, dass Julie durch ihre Erfahrung einen differenzierteren und nicht so reißerischen Blick auf die Spiele hat. Große qualitative Aufwertung.
Dankeschön.
Du bist lieb. Smart mit diesen reißerischen...
ja, ich weiß nicht.
Weil ich nicht alles hype und dann zerstöre.
Ja, ja, gut.
Dankeschön.
Aber,
das
stimmt natürlich, aber... Die Erfahrung ist hoffentlich auf ihre berufliche bezogen. Ne? Und nicht, weil sie alt ist einfach.
Achso, ja, oder das. Oder das.
Ja. Wie ist es eigentlich, dass die Jugend hier, dass wir Zwillinge sind und wir gleich alt sind? Das ist eigentlich
so. Und wir könnten nicht unterschiedlicher sein.
Marcel Hödl hat die Frage gestellt, was wird eigentlich die Bestrafung für Hannes sein? Sollte der WAC nach seinem Meistertipp im Endeffekt Absteiger sein?
Finde ich gut, Lob für mich und Bestrafungen für Hannes.
Ja. Die Bestrafung wird sein, dass man in der kommenden Saison jedes Mal, wenn der Hannes Hype Train sagt, einen Piepston drüberlegen.
Nein, das sicherlich nicht.
Bei so viel Arbeit möchte ich da nicht machen, Patrick.
Sorry. Ich gehe zum Spiel vom WAC in Liga 2.
Okay.
Das ist eine absolute Bestrafung für ihn im Stadion.
Ich habe noch eine bessere Bestrafung. Wir setzen den Hannes mal auf einen anderen Platz, weil er liebt nur diesen Platz.
Nein, das machen wir. Dann bin ich
gar nicht dabei. Dann
bin ich gar nicht dabei. Jonas Lattinger-Steinbauer. Wer wird Sechster in der Meistergruppe und wer wird Fünfter und muss gegen den Besten aus der Qualifikationsgruppe um Europa kämpfen?
Gerne.
Ich sage, Sechster wird die Austria, Fünfter wird Hartberg.
Nein, ich glaube dennoch, dass Sechster Hartberg wird und Fünfter die Austria.
Glaube ich auch.
Können wir dann sehen. In Runde 32. Andreas Meirolz, grüß euch. Meine Frage, wäre Didi Küber nicht der optimale Trainer für Wolfsburg? Schwarz-weiße Grüße vom Serienmeister.
Ja, denen geht es ja jetzt auch nicht so gut.
Der würde ja nicht in die zweite Bundesliga gehen, also wenn dann Bundesliga.
Ich sehe den schon auch als Bundesliga-Trainer in Deutschland, also Wolfsburg nicht unbedingt.
Klar, ist die Brücke vielleicht zu Wolfsburg schon mal gelegt, weil du halt als aktiver Spieler dort warst. Da eigentlich, ich glaube, er war sogar Kapitän eine Zeit lang, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere.
Wolfsburg zuletzt schon mit zwei österreichischen Trainern zusammengearbeitet hat.
Ja, also von dem her... Es muss jetzt ja nicht dieser Wolfsburg-Weg sein. Ich glaube, Didi Küber könnte mal rein. Ich glaube, rein emotional würde, glaube ich, am geilsten passen zum 1. FC Köln. Ich glaube, das wäre der perfect match. Didi Küber, der wird mega gut beim FC ankommen, bei diesen Fans, dieses ganze Umfeld. Natürlich auch dieses total medial overhypte Köln. Ich glaube, das wäre aber perfekt.
Ich glaube, das wird ein Wahnsinn.
Doch, ja, es wird ein Wahnsinn machen, es wird ihn nicht zerstören. Ich glaube, er wird daran wachsen und ich glaube, das wäre dann echt so vielleicht ich glaube, das wird dann eine richtig geile Symbiose ergeben.
Vielleicht noch ganz kurz, wir haben es gar nicht angesprochen, aber es fand es so lustig, wie er gestern da diesen Notizzettel auch rausgeholt hat und dann, also auch diese Mimik, die er da dann im Gesicht hatte und diese Strichliste geführt hat, das wäre schon iconic.
Ich finde es auch geil, ja. Und das beim FC, könnte ich mir auch gut vorstellen. Wenn er sowas macht, das würden sie lieben, Alter. Die würden einem so hypen. Die würden einem wirklich in den Himmel loben, wenn er solche Aktionen abliefert. Also FC könnte ich mir gut vorstellen, aber was bei euch?
Ich finde, es müsste jetzt auch nicht unbedingt ein Verein sein, wo er schon mal war.
Ja.
Also könnte auch einfach einen neuen Weg gehen quasi. Weiß nicht, warum überhaupt Wolfsburg da jetzt in den Raum geworfen wurde.
Ja, weil es aktiver Spieler.
Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, man muss jetzt, oder vielleicht wirft man ihm ein bisschen vor, dass man ihn kennen müsste, bevor man ihn holt, weil er eben auch nicht der Leichteste ist und so weiter. Aber ich glaube, dass der überall hinpasst.
Ja, zuerst einmal Schweizer Meister werden mit irgendwem und dann in die deutsche Bundesliga.
Passt.
Zum Europacup.
Was hat er gesagt? Liverpool würde er gerne, oder?
Liverpool, ja.
Ja, genau. Dann danach.
Wünschen wir es ihm.
Ja. Der Patrick hat schon so da. Deswegen muss ich jetzt ja, ein bisschen
Patrick
weiter tun.
Hat einen Termin.
Jay, abschließende Frage, tipp die Top 3 im, vom Upo bitte.
Patrick hat nämlich auch gesagt, wir sind um 11.30 Uhr online, also wenn wir jetzt noch ewig also, weiterreden,
ja,
dann geht es nicht
ja,
aus.
Der Studio ist gleich wieder belegt. Tum, ja,
Top 3
ja.
vom Upo, Ried, Altach,
dann wird schon schwer.
Blau-Weiß.
Oh, okay. Ried, Altach, GRK.
Altach, Ried, Blau-Weiß. Mhm. Passt, damit ist auch diese Frage beantwortet.
Sollen wir noch schnell Werbung machen für unseren Instagram-Kanal?
Achso, um Gottes Willen, ja, viel vergessen. Da. Wir, sind ja, wir haben sie gestern geleakt. Das war die ganz große Überraschung.
Es waren wir, Leute, waren wir.
Ja, also wow. Von dem her folgt uns natürlich auf dem Instagram-Account von Ansa-Konferenz.
Es wird auch weiterhin Memes geben für alle, die jetzt schon vielleicht enttäuscht waren.
Ja, ich glaube, das war klar, dass wir mit Memes natürlich auch weitermachen müssen, nachdem das so ein großer Erfolg war.
Aber ein bisschen Bewegtbild auch.
Ja, natürlich Bewegtbild auch. Jetzt von diesen ganzen Behind-the-Scenes, Patrick, wie er da jetzt am Regiepult sitzt, können wir das nochmal ein bisschen faken, wie er da so herumtut. Ja, Schneider, was ist mit dir? Alles gut. Das ist dann auch gewesen sein, die dritte Ansa-Konferenz in dieser Woche. Wir sind am Montag dann wieder zurück mit dem Rückblick auf die 29. Runde. Wir sagen, danke fürs Reinklicken, tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Ciao, Papa.
Ciao.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, dass ich habe keine Worte jetzt.
Aus.
Ende.